Deutschlandfunk Marktplatz.
Am Mikrofon ist Jule Reimer. Die Energiewende bringt veränderte Rechte und Pflichten für Vermietende und Mietparteien. Die neuen Regeln betreffen den Betrieb von Heizungen, die Verbrauchserfassung beim Heizen und die Umlage der Heiz- und Warmwasserkosten. Denn seit 2023 werden die Vermieterinnen und Vermieter an den CO2-Kosten fürs Heizen mit Kohle, Öl und Gas, Kohle okay, gibt's kaum noch, aber Öl und Gas beteiligt. Wir schauen auch, wie die Dezember-Soforthilfe abgerechnet werden muss. Sie erinnern sich, das war die Übernahme des Dezember-Abschlags beim Gasversorger oder auch für Fernwärme. Als Experten, die Ihre und unsere Fragen beantworten, begrüße ich zugeschaltet aus Berlin Gerold Happ vom Eigentümerverband Haus und Grund Deutschland und Dietmar Wall für den Deutschen Mieterbund. Hallo nach Berlin.
Schönen Morgen. Morgen.
Und bei mir im Studio ist Christian Handwerk vom Energieteam der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Der sorgt dafür, dass die Sendung auch nach Alternativen schaut, wie sich die Kosten, die Heizkosten vielleicht für alle zugunsten von allen senken lassen. Christian Hallo. Handwerk, genau, seit 2021 wird fürs Heizen, also für Heizöl und Erdgas eine CO2-Abgabe erhoben. Zuerst trugen die Mietenden diese zusätzlichen Kosten, das ist ja ein Aufschlag, allein. Und seit 2023, also seit Anfang dieses Jahres, sind Vermieter und Vermieterinnen alle beteiligt. Nach welchem Kriterium werden die dann beteiligt?
Das richtet sich nach dem Verbrauch in erster Linie sowie der Wohnfläche und der Effizienz des Gebäudes. Also wenn ich in einem schlechteren Gebäude wohne und relativ viel heizen muss, um meine Wohnung zu erwärmen, dann ist der prozentuale Anteil des Vermieters höher als in einem Gebäude, welches er bereits relativ gut saniert hat für die Bewohner.
Wie man das genau ausrechnet, das behandeln wir später. Gerold Happ, die Heizkostenverordnung, die ist auch neu. Seit über einem Jahr muss erstens mal bei neuen Geräten die Verbrauchserfassung auf jeden Fall per Fernablese möglich sein. Das gilt aber noch nicht in jedem Fall. Also wie, wann, wo greift diese neue Regelung mit der Fernablese?
Grundsätzlich gilt, dass ich inzwischen nur noch fernablesbare Zähler einbauen darf, außer in einzelnen Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel ein einzelner Zähler ausgetauscht werden muss. Und daraus folgt, wenn dann ein fernablesbarer Zähler drin ist, dann muss ich halt monatlich die Verbrauchsinformationen an die Mieter zur Verfügung stellen.
Aber alle Zähler, die jetzt bereits in den Wohnungen existieren, die nicht fernablesbar sind, die dürfen noch ganz normal weiterlaufen?
Die dürfen erstmal noch ganz normal weiterlaufen, richtig.
Und ab wann ist es dann sozusagen für alle Pflicht?
Die müssen ausgetauscht werden bis
2027?
Genau.
Ende 26 beziehungsweise
genau, 2026. Ende 2026.
Dietmar vom Mieterbund. Neu ist eben auch die Pflicht, dass die Vermieter und Vermieterinnen die Mietparteien unterjährig über den Verbrauch informieren müssen. Was genau, wie genau funktioniert das?
Ja, wenn schon fernablesbare Geräte vorhanden sind, dann kann mal einmal im Monat wird dann der Mieter über seinen Verbrauch informiert. Das sieht dann so aus, dass er informiert wird, wie viele Kilowattstunden für Heizung und auch für Warmwasser verbraucht wurde in dem betreffenden Monat. Und es wird dann auch noch verglichen, zum einen mit dem Vormonat und mit dem Vorjahresmonat. Also wenn ich zum Beispiel eine Mitteilung für Mai 2023 bekomme, wird verglichen mit April 23 und mit Mai 22, wenn der Mieter schon daran gewohnt hat, schon in der Wohnung gewohnt hat zu der Zeit.
Und wie diese regelmäßige Information zustande kommt und auch die Mietenden erreicht, das hat sich Daniela Siebert von einem Mieter in Berlin erklären lassen.
Berlin-Mitte, ein fünfstöckiges Haus, Altbau inmitten einer Häuserzeile. Hier wohnt Rüdiger T. in einer Zwei-Zimmer-Wohnung plus Küche plus Bad. Insgesamt 4 Heizkörper hängen in der Wohnung. Einmal im Monat findet der IT-Experte in seinem E-Mail-Eingang eine Nachricht von Techem, einem der großen Ablesedienstleister in Deutschland. Sie weist ihn auf die neuen Verbrauchsinformationen hin, die er über sein persönliches Login auf einer Techim-Webseite einsehen kann.
Na, im Endeffekt sind das nicht viele Informationen. Ich finde, es ist auch mehr hübsch grafisch aufbereitet als sonst was. Also ich sehe hier meinen Verbrauch, der in dem Fall wunderbar grün ist. Und hier vergleichbare Haushalte, so was der Durchschnittsverbrauch wäre von der Größe in der Wohnung.
Seine Heizungen werden über das Berliner Fernwärmenetz versorgt. Die Fassade des Hauses sei vor ein paar Jahren gedämmt worden, erzählt der Mieter. Auch die Fenster sind modern, aus Kunststoff, doppelt verglast. In der jüngsten Verbrauchsinformation von Techim wird ihm sehr übersichtlich mit farbigen Balkendiagrammen sein Verbrauch im März aufgezeigt. 507 Kilowattstunden. Und gleich daneben sein Verbrauch im März 2022, außerdem die Vergleichszahl vom Februar diesen Jahres. Weiterer Teil der Grafik, eine grüne Hand, der Daumen zeigt nach oben.
In dem Fall habe ich halt den grünen Daumen mit dem Hinweis, dass ich 44% weniger verbraucht habe als vergleichbare Haushalte.
Er schaue sich tatsächlich jeden Monat diese Verbrauchsinformationen an, sagt Rüdiger T.
Na, weil es mich interessiert, wie der Verbrauch ist im Vergleich zum letzten Jahr. Und ob eine gewisse Sparsamkeit einfach da ist. Ich will ja auch gucken, was weiß ich, wenn ich mehr verbrauche als andere Haushalte, dann mache ich was falsch.
Guter Wille, den Energieverbrauch zu senken, ist also vorhanden. Übermäßig nützlich findet der alteingesessene Mieter die angebotenen Informationen dafür aber nicht.
Im Endeffekt ist es natürlich hilfreich, weil man sich den Vergleich auch angucken kann. Im Endeffekt spielen aber viele andere Faktoren auch eine Rolle. Also wie kalt ist der Winter? Bei minus 20 Grad muss ich einfach anders heizen als jetzt in diesem relativ milden Winter, sodass es da schon mal hinkt. Dann ist vielleicht die Nachbarin unter mir vielleicht mal 3-4 Monate nicht da. Dann wird die Wohnung drunter nicht geheizt oder drüber. Also sprich, die Wärme geht dann wieder verloren. So, jetzt war das hier schon fast ein perfektes Jahr, weil um mich rum alle da waren und der Winter relativ mild war.
Er hat die Heizungsventile in den letzten Monaten auch noch aus anderen Gründen häufiger zugedreht als zuvor. Aber nicht die Verbrauchsübersicht habe sein Verhalten verändert, sondern das Ende von Pandemie und Homeoffice. Daher hinke auch an dieser Stelle der Zahlenvergleich mit dem Vorjahresmonat, findet Rüdiger.
Zum einen, weil man während Corona viel länger zu Hause war, während ich jetzt ja wieder ins Büro fahre, wo ich tagsüber halt nicht heize. Man ist auch so viel mehr draußen.
Außerdem motivierten ihn die allgemeinen Preissteigerungen derzeit mehr, auf seine Ausgaben zu achten, als die Verbrauchsinformationen von Techim. Was ihn der Service rund um seinen Heizverbrauch zusätzlich kosten wird, das weiß Rüdiger T. noch nicht. Denn die Nebenkostenabrechnung für 2022 liegt ihm noch nicht vor. Techim teilt auf Deutschlandfunk-Anfrage mit, man stelle unterschiedliche Varianten der monatlichen Verbrauchsinformationen zur Verfügung. Die Kosten richteten sich nach dem Umfang der gewählten Leistungserbringung. Preise teilt das Unternehmen nicht mit.
Daniela Siebert berichtete aus Berlin, wie Mieter und Mieterinnen an ihre Verbrauchsinformationen kommen. Voraussetzung ist aber, dass sie bereits fernablesbare Geräte in ihren Wohnungen an den Heizungen haben. Das sind ja Gesetze, die sind schon vor 3-4 Jahren eingetütet worden. Aber wie gesagt, in Kraft ist diese neue Heizkostenverordnung erst seit 2022, Anfang 2022. Dietmar Wall vom Mieterbund. Gibt es schon Erfahrungen, wie viel Energieeinsparung dieses System bringt, dass die Mieter und Mieterinnen regelmäßig informiert werden über ihren Verbrauch? Oder haben Sie eine Schätzung?
Nein, die Erfahrung gibt es noch nicht. Und wir haben vom Mieterbund eben auch Zweifel, ob das nicht alles mehr kostet als das, was dann an Einsparung bei rauskommt. Und es gibt auch eine Vorschrift in der Heizkostenverordnung, die sagt, dass das bis zum Jahr 2025 alles mal überprüft werden soll. Also die Bundesregierung ist da auch verpflichtet, das nochmal zu prüfen, zu evaluieren, wie die Verordnung sagt, ob das alles auch sich überhaupt rentiert, was da jetzt an Verbrauchsinformationen und fernablesbare Geräte, ob das sich alles überhaupt lohnt, was die Einsparung angeht.
Aber Sie haben auch noch keine Rückmeldung von Mietern und Mieterinnen in diesem Sinne. Da muss man jetzt auf die nächsten Abrechnungen achten, oder?
Ja, ob was eingespart wird, das dürfte auch sehr schwierig sein, das festzustellen. Ne? Das, ob es dann wirklich auch, es wurde ja in dem Beitrag erwähnt, ob es an dem Nutzerverhalten liegt oder an anderen Umständen, dass der Winter milder war oder strenger und so weiter. Das kann man alles nicht immer so feststellen dann auch.
Und Einblick in die Kosten haben Sie aber auch noch nicht bekommen durch irgendwelche Abrechnungen, die Ihnen vorgezeigt wurden beim Mieterbund.
Die Kosten der monatlichen Verbrauchsinformation sind sehr unterschiedlich. Also da gibt es Bandbreite von nur 8 € im Jahr, wenn es auf eine App kommt. Und dann gibt es auch die Fälle, wo es dann per Post übermittelt wird. Dann wird es sehr teuer, dann kostet das 60 oder 80 € im Jahr. Mhm. Also das ist auch ganz unterschiedlich, was da berechnet wird.
Gerald Happ von Haus und Grund, haben Sie auch irgendwelche Kostenerfahrungen jetzt aus Ihrer Arbeit bei Haus und Grund? Haben sich da Vermieter bei Ihnen schon geäußert?
Tatsächlich kann ich auch keine konkreten Zahlen nennen, aber ich habe ähnliche Informationen. Also das ist tatsächlich, wenn man die einfache Variante nimmt, dass es im günstigsten Fall so um 1 € pro Mieter ist pro Monat. Also da wären wir bei 12 € statt den 8 €, aber so in dem Rahmen. Und tatsächlich, wenn man das halt per Post verschickt, dann fallen da nochmal die zusätzlichen Portokosten an und das verteuert das natürlich erheblich. Ich glaube auch, das Entscheidende hier ist, was jetzt durch dieses Gesetz verursacht wurde, ist, dass sich diese Informationen zur Verfügung stellen, das können viele private Vermieter gar nicht mehr selber. Bisher konnten die selber ablesen, konnten oder
wobei das immer so ein bisschen geschätzt war, muss man da zugeben. Ne? Das ist beim Selbstablesen so ganz genau ist wahrscheinlich nicht möglich.
Naja, wenn ich so digitale Zähler schon drin hatte, dann konnte ich das ganz gut selber ablesen.
Okay.
Aber was jetzt halt teurer wird, ich kann diese Verbrauchsinformationen alleine nicht mehr zur Verfügung stellen, weil ich brauche da bestimmte Informationen, die mir als normalen privaten Vermieter gar nicht vorliegen. Und deswegen werden viele, die jetzt fernablesbare Zähler haben, halt auf Messdienstleister umsteigen, wenn sie vorher nicht schon bei denen waren. Und dieser Umstieg, der ist auf jeden Fall teuer, weil das verteuert sich natürlich erheblich. Mhm. Wenn der Vermieter das bisher selber gemacht hat, dann ist das relativ kostengünstig oder vielleicht sogar kostet das auch gar nichts. Und wenn er jetzt aber einen Messdienstleister beauftragt, dann fallen dafür halt zusätzliche Kosten an.
Gibt es insgesamt eine Schätzung oder Herr Handwerk, wissen Sie aus Sicht der Verbraucherzentrale, wie hoch darf der Anteil dieser Messdienstleistung an der Gesamtheitsrechnung ausfallen?
Eine offizielle Zahl dazu gibt es nicht. Wir als Verbraucherzentrale bieten den Menschen in Mietwohnungen an, ihre Heizkostenabrechnungen prüfen zu lassen oder sie überhaupt zuerst zu verstehen. Das ist ja auch nicht immer so einfach. Und im Rahmen unserer Beratung geben wir den Daumenwert raus, dass die Messdienstleisterkosten ungefähr 15% der Brennstoffkosten umfassen dürfen.
Also wenn es höher wird, wird es problematisch.
Das ist unsere Schätzung. Das ist kein juristisch belegbarer Wert aufgrund eines Urteils. Aber wenn es diesen Wert übersteigt, dann sollte man die Rechnung schon genauer anschauen, ob das alles so passt. Das ist so unsere Beratungsaussage an der Stelle.
Dietmar Wall vom Mieterbund, jetzt steht ja im neuen Gesetz auch das Recht der Mieter drinne, die Miete, die Heizkosten zu kürzen. Helfen Sie mir, wenn der Eigentümer nicht über den Verbrauch informiert. Macht das dann Sinn, sich mit dem Vermieter anzulegen, wenn er nicht informiert, wenn gleichzeitig diese Information auch mit höheren Kosten verbunden ist?
Ja, nee, das wurde auch geschaffen, um den Vermieter sozusagen auch zu zwingen, das auch umzusetzen. Also immer vorausgesetzt, es sind schon fernablesbare Geräte eingebaut, dann besteht diese Pflicht. Und dann habe ich das Recht, 3% der berechneten Heiz- und Warmwasserkosten in Abzug zu bringen. Also dann, wenn jetzt die Abrechnung für 2022 eintrifft und ich habe schon fernablesbare Geräte, dann habe ich dieses Kürzungsrecht, wenn ich diese Informationen nicht monatlich bekommen habe.
Aber ich muss dann auch damit rechnen, wenn der Vermieter sich um diese monatliche Information kümmert, dass er es mir entsprechend in Rechnung stellen darf. Welche Kosten kann denn ein Vermieter überhaupt umlegen bei der Heizungsabrechnung? Frage in die Runde. Ich weiß nicht, wer dazu direkt was sagen möchte.
Das ist relativ genau geregelt, einerseits in der Heizkostenverordnung. Andererseits ist nie so ganz klar, was zu den Kosten gehört und was nicht. Da wird unterschieden zwischen Wartungskosten und Pflegekosten. Sowas darf abgerechnet werden. Pflegekosten sind zum Beispiel die Kosten für den Schornsteinfeger. Die Messdienstleisterkosten dürfen natürlich abgerechnet werden. Was nicht abgerechnet werden darf, sind die sogenannten Instandhaltungskosten. Und da geht's dann los.
Aber ist Wartung nicht Instandhaltung?
Richtig. Da geht es dann los, wo liegt da die Grenze und machen Vermieter das immer richtig? Das ist eine Frage, die oft ein Streitpunkt ist an der Stelle.
Wie ist das aus der Sicht des Mieterbundes, Herr Wall?
Ja, das ist jetzt richtig. Also die Wartung sollte ja einmal im Jahr durchgeführt werden und der Betrag bleibt ungefähr gleich, mal von inflationsbedingten Erhöhungen abgesehen. Und wenn ich jetzt die Abrechnung mit der Vorjahresabrechnung vergleiche und da sind die Wartungskosten sprunghaft angestiegen, dann ist das vielleicht mal Anlass, dass man näher nachzufragen oder zu prüfen, ob sich nicht doch Instandhaltungskosten noch da drin verbergen.
Und jetzt brauchen wir noch die Sicht der Hauseigentümer, Herr Happ.
Ja, die Kosten sind tatsächlich alle aufgezählt worden. Natürlich der wichtigste Kostenpunkt sind natürlich die Brennstoffkosten, die da anfallen. Das ist natürlich auch der höchste Punkt. Und die Unterscheidung ist richtig. Also Wartungskosten, die kann ich umlegen. Instandhaltungskosten kann ich nicht umlegen. In der Regel wird das aber auch, denke ich, auf diesen Rechnungen ganz sauber ausgewiesen. Bei den Wartungen sind oft so kleinere Verschleißteile mit dabei. Also es kann tatsächlich sein, dass es im Kleinrahmen variiert, beziehungsweise Inflation natürlich jetzt auch nochmal dazu kommt. Aber größere Reparaturkosten werden dann meistens auch separat dann nochmal von den Heizungsinstallateuren dann sozusagen abgerechnet, sodass es eigentlich durchaus machbar ist, dass man die sauber von den Wartungskosten trennt.
Kommen wir zur CO2-Abgabe, die jetzt künftig zwischen Vermietern und Mietern geteilt wird. Wie wird die berechnet?
Die wird berechnet, indem man vereinfacht gesagt die Menge CO2, die der verbrauchte Brennstoff verursacht, durch die Wohnfläche teilt, auf der man wohnt. Nun muss man die beiden Werte natürlich kennen. Und die CO2-Menge wird demnächst in den Heizkostenabrechnungen ausgewiesen sein. Das ist im entsprechenden Gesetz verankert, dass das so sein muss. Und dort kann man halt den Wert ablesen und diesen entsprechend durch seine Wohnfläche dividieren. Dadurch erhält man einen Kennwert, welcher mit dem sogenannten Stufenmodell, das ist ja das, was hinter diesem Gesetz steckt, verglichen werden kann. Das sind 10 verschiedene Stufen, von den effizientesten Gebäuden bis zu den ineffizientesten Gebäuden. Und mit diesem Wert kann man halt gucken, in welche Stufe man mit seinem Verbrauch und seiner Effizienz des Gebäudes entsprechend eingeordnet wird. Und daraus ergibt sich die Verteilung in Prozent zwischen Mieter und Vermieter. Klingt ein bisschen kompliziert, muss man mal gemacht haben, um festzustellen, dass es gar nicht so kompliziert ist. Dann habe ich dann die prozentuale Aufteilung. Von mir aus kommt da 40-60 raus, sag ich mal. Und die Gesamtkosten, die durch das CO2 zusätzlich angefallen sind, stehen ebenfalls in der Heizkostenabrechnung demnächst drin. Und auf diese Gesamtkosten muss ich dann das eben angesprochene Verhältnis 40-60 anwenden und bekomme raus, wie hoch der Anteil der beiden Parteien ist.
Ich habe hier eine hübsche Tabelle. Da wird aufgeführt, ein Gasverbrauch Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Da ist so ein Mittelwert von 190 ungefähr. Da kommt man auf einen CO2-Ausstoß von 32 bis 37 Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr. Und da werden die Kosten aufgeteilt 50-50 bei in diesem Beispiel. Ist das so eine Orientierungszahl?
Bei 190 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr.
Was sind Ihre Referenzwerte? Geben Sie uns mal ein Beispiel.
Ja, es geht jetzt los, dass es ein bisschen kompliziert wird für die Zuhörer. Wenn wir diesen Kennwert besprechen, dann sprechen wir immer von dem Kennwert, den man im Energieausweis findet, der Endenergiekennwert, ne? Kilowattstunde pro Quadratmeter und Jahr. Wenn ich jetzt 190 nehme, wie in Ihrem Beispiel, dann ist das ein verhältnismäßig hoher Wert.
Aber ich orientiere mich ja am Verbrauch, nicht am Energieausweis.
Das spielt erstmal keine Rolle. Es gibt ja auch den Verbrauchsausweis beispielsweise. 190 ist relativ viel, da sollte nicht 50-50 rauskommen. Jetzt kommt es aber darauf an, ob das wirklich der Kennwert ist. Denn im Energieausweis wird durch eine andere Fläche dividiert, wie beim CO2-Kostenmodell leider.
Okay.
Bei der CO2-Kostenaufteilung teile ich durch die Wohnfläche und beim Energieausweis teile ich durch die sogenannte Nutzfläche, die ist größer. Deswegen bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob die 190 wirklich diesen Kennwert beschreiben.
Das war ein Wert, den ich einer Tabelle von Haus und Grund entnommen habe.
Okay, da haben wir ja einen Kollegen dabei.
Genau. Gerold Happ, erklären Sie uns das nochmal. Welche Rolle spielt der Energieausweis als Orientierung? Aber was kommt nachher real raus?
Genau, tatsächlich der Wert im Energieausweis, der kann erstmal nur eine grobe Orientierung darstellen. Anhand dieses Wertes kann ich halt mit bestimmten Formeln, die dahinter liegen und dann dem Wissen, welcher Energieträger dahinter steckt, ermitteln, was wohl der, ich sag mal, normale oder Durchschnittsverbrauch sein sollte in dem Gebäude. Und daraufhin kann ich halt dann die Verteilung, eine theoretische Verteilung ermitteln. Entscheidend ist aber, dass das jedes Jahr wird das anhand des tatsächlichen Verbrauchs ermittelt. Das heißt, dieser grobe Orientierungswert, das ist halt wirklich nur ein Orientierungswert, das kann aber tatsächlich anders ausfallen. Wenn jetzt wirklich weniger verbraucht wird in dem Jahr, dann ändert sich halt auch die Kostenverteilung.
Und das kann man sich auch im Internet schon mal anschauen, Herr Wall vom Mieterbund?
Ja, es gibt Berechnungshilfen. Da gibt man denn die entsprechenden Werte ein. Und diese Werte, die man braucht, die müssen in der Heizkostenabrechnung angegeben sein. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Und dann kann man die Werte dort eingeben und dann wird das Ergebnis ausgespuckt. Also wie viel von der CO2-Abgabe trägt der Mieter und wie viel trägt der Vermieter auch in Euro. Und vielleicht nochmal der Hinweis, dass das Ganze erst im nächsten Jahr relevant wird, wenn die Abrechnungen für 2023 dann eintreffen.
Darf ich noch einen Hinweis für die Vermieter, weil das war jetzt immer, die Mieter können das nachschauen. Bei den Vermietern, die erstellen ja die Heizkostenabrechnung oder lassen die erstellen, die Werte müssten die Vermieter in den Abrechnungen ihrer Energieversorger finden. Das heißt also, als Vermieter muss ich mich jetzt nicht, weil ich mir ja erst die Heizkostenabrechnung selber erstelle, das hilft mir so gesehen als Vermieter ja nicht weiter, aber die Werte, die ich benötige, die müssen jetzt eigentlich in den Rechnungen sein, die demnächst kommen von den Versorgern.
Und wenn das Berechnungsjahr von Juli 2022 bis Ende Juni 2023 geht, dann hat man doch schon ein halbes Jahr, was man berücksichtigen muss, oder nicht?
Nein, dann Dietmar Wall vom Mieterbund, nein, dann wird das eben auch erst, verschiebt es sich nochmal weiter nach hinten. Ne? Dann kommt die Abrechnung erst dann irgendwann ab Mitte 2024 oder später, vielleicht sogar erst 2025, dann verschiebt sich das noch weiter nach hinten. Die Pflicht gilt erst für Abrechnungszeiträume, die ab 2023 beginnen.
Alles klar. Jetzt ist es ja schön, wenn wir alle die Heizkosten senken könnten. Und da gibt es auch neue Pflichten für Vermietende, nämlich dass der Heizungscheck ein bisschen genauer gemacht werden muss. Herr Handwerk, wie sieht das aus bei den Pflichten, hydraulischer Abgleich etc.?
Es gibt den neuen Gesetzesentwurf des Gebäudeenergiegesetzes. Der wurde ja medial auch intensiv diskutiert, haben ja alle Hörerinnen bestimmt mitbekommen, in welchem eine Heizungsprüfung enthalten ist, für alle Heizungen praktisch. Alle laufenden Heizungen sollen überprüft werden, laut diesem Entwurf. Das ist sicherlich eine gute Sache, die wir begrüßen, was für die Bewohner natürlich nur zur Kosteneinsparung führen kann. Und diese Prüfung umfasst unter anderem den hydraulischen Abgleich. Es gibt noch weitere Kriterien wie die Dämmung von Rohrleitungen in kalten Bereichen oder die Temperaturen richtig einzustellen und solche Sachen. Aber der hydraulische Abgleich ist halt auch dabei.
Der ist, wenn er gut gemacht wird, schon aufwendig und kostet schon auch so, je nach Haus, um die 1.000 Euro oder
das
so.
Das ist korrekt. Mhm. Ja, das ist keine einfache Sache. Das ist eine Sache für Fachleute, die dafür auch einen gewissen Aufwand betreiben müssen.
Mhm. Wird das gefördert? Kriegt man da Zuschüsse von der Bundesregierung?
Der hydraulische Abgleich wird gefördert als sogenannte Heizungsoptimierung. Korrekt. Ich denke, 15% bekommt man für die Heizungsoptimierung.
Mhm.
Und den Antrag kann man entsprechend
beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle stellen?
Genau, kann man den Antrag stellen.
Nochmal aus Vermietersicht oder als Hinweis für die Vermieter.
Ja.
Man muss da nochmal schauen. Also diese Pflicht, die steht jetzt ja nicht nur in diesem neuen Gebäudeenergiegesetz, was jetzt demnächst
existiert
kommen wird, sondern die
schon,
gibt es, genau, die gibt es schon. Das war im Rahmen, als die im Rahmen des Anfangs des Ukraine-Kriegs, wo halt die die Gaskosten oder der Gasverbrauch gesenkt werden sollte. Da wurde diese sogenannte Mittelfristen-Energieversorgungssicherungsmaßnahmen-Verordnung, ein extrem langer, unverständlicher Name, eingeführt. Und da wurden diese Pflichten eingeführt. Und deswegen als Vermieter sollte man diesen Heizungscheck bereits durchgeführt haben. Und wie gesagt, was richtig gesagt wurde, ein Teil von diesem Heizungscheck kann halt auch sein, dass ein hydraulischer Abgleich ansteht. Eigentlich, wenn man eine Heizung mal eingebaut hat, neu oder sonst irgendwas gemacht hat, dann hätte das eigentlich schon erfolgen sollen. Also die Handwerker, wenn die eine neue Heizung einbauen, dann sollen die eigentlich auch immer einen hydraulischen Abgleich durchführen. Passiert aber leider nicht immer. Deswegen kann es tatsächlich sein, dass bei vielen das ansteht. Mhm. Und noch ein Punkt zu den Kosten. Also nach meiner Erfahrung sind die 1.000 Euro pro Haus ein bisschen niedrig gegriffen. Mhm. Das sind dann eher, je nachdem, wie viele Heizkörper in der Wohnung drin sind, können es 1.000 Euro pro Wohnung sein. Mhm. Und auch zur Förderung muss man sagen, das ist in Deutschland eigentlich immer so, das, was sozusagen vom Gesetzgeber verlangt wird, das fördert er nicht mehr. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, dass die Förderung eigentlich nur für kleinere Gebäude noch da ist. Da kann ich halt noch eine Förderung bekommen für größere Gebäude, wo ich das jetzt verpflichtend durchführen muss. Da gibt es eigentlich dann in der Regel keine Förderung mehr.
Das heißt, am besten sputet man sich, weil wenn es irgendwann mal für alle und überhaupt und grundsätzlich Pflicht wird, dann gibt es auch keine Förderung mehr.
Naja, es ist ja jetzt eigentlich schon Pflicht und es ist tatsächlich, ich habe das am eigenen Leib erlebt, wenn man mit dem Tag, wo diese Verordnung bekannt wurde, dass diese Pflicht kommt, wurden die Förderbedingungen geändert. Am Tag vorher konnte man das noch beantragen. Am Tag, nachdem das veröffentlicht wurde, gab es das Förderprogramm nicht mehr.
Mhm. Ab 10 Wohneinheiten bis zum 30.09.2023, ab 6 Wohneinheiten bis zum 30.09.2024 die Frist. Ist das richtig?
Korrekt. Ja, nochmal ein Tipp aus Sicht des Mieterbundes. Ja. Die Mieter sollten vielleicht dann beim Vermieter nachfragen, ob er diesen Heizungscheck schon hat durchführen lassen und was da jetzt an Maßnahmen dann vorgegeben wird. Und dann besteht eben auch eine entsprechende Pflicht, diese Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs dann auch entsprechend umzusetzen.
Genau, innerhalb eines Jahres.
Wir haben Herrn Zumkeller in der Telefonleitung. Guten Morgen, Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen. Ja, ich höre aufmerksam Ihre Sendung zu, mit Interesse, und wollte Folgendes nochmal sagen, weil Sie hatten so einen Einspieler hier aus Berlin gebracht. Ja. Wir sind hier in einer Hausgemeinschaft mit 32 Wohnungen. Wir haben vor Jahren schon Fernablese, Heizkosten, Heizzähler installieren lassen. Und zuständig ist die Firma Techen. Und die Firma hat dann, wir haben dann alle die Zustimmung gegeben, dass per E-Mail wir informiert werden, was den Verbrauch angeht. Das ist im März, April letzten Jahres erfolgt. Daraufhin haben wir im August eine Mail gekriegt. Wir sollten dann auch ein Passwort eingeben, haben wir auch gemacht. Der Vergleich August ist natürlich Nonsens, weil im August ist ja keine Heizperiode. Und seitdem haben wir von der Firma Techen überhaupt keine Info mehr gekriegt. Also es sollte ja monatlich per E-Mail gesagt werden, Sie können das eingucken. Ein Versuch bei mir, mit der Firma Techen per Mail in Kontakt zu treten, war nichtig. Da kam über Noroprey raus, dieser Adresse funktioniert nicht, beziehungsweise steht nicht für eine Antwort zur Verfügung. Und unsere Hausverwaltung hat sich bisher vergeblich bemüht, mit Techim in Kontakt zu treten.
Ja. Vielen, Dank, Herr, zum Service. Ja, vielen Dank, Herr Zumkeller. Wir nehmen das hier mit in Ihre Erfahrung und fragen eben nach, wie sieht das aus? Was ist die Erfahrung der anderen? Funktioniert es mit der Ablese und auch vor allen Dingen mit dem Kontakt zu den großen Messdienstleistern?
Also tatsächlich hören wir von unseren Mitgliedern, den privaten Vermietern, immer mal wieder, dass es da Schwierigkeiten gibt. Da muss ich aber vielleicht auch dann eine Lanze für die Energiedienstleister brechen. Das ist für die jetzt auch, also die Fristen waren sehr kurz, als das Gesetz in Kraft getreten ist. Und die haben sich natürlich, bevor das Gesetz in Kraft tritt, da machen die sich natürlich schon Gedanken, aber über die konkrete Umsetzung, das kann man ja meistens immer erst, wenn das Gesetz dann auch wirklich da ist. Und deswegen waren jetzt die Messdienstleister meines Erachtens nach tatsächlich anfänglich überfordert, weil es einfach zu viel war, was auf sie zukam. Aber ich denke mal, inzwischen sollte sich das eigentlich gelöst haben, diese Überforderung, beziehungsweise sollten die eigentlich sozusagen die ganzen Aufträge abgearbeitet haben. Deswegen würde ich dann doch da nochmal gucken, nachfragen. Also inzwischen sollte man da tatsächlich von denen die Informationen alle bekommen.
Hier schreibt eine Hörerin oder ein Hörer, der Verbrauch sei über die Monate völlig unregelmäßig. Die Hausverwaltung liefere da Werte in dem einen Monat total hoch, in dem anderen Monat total niedrig. Und das können sie sich gar nicht erklären. Was kann man da tun?
Ja, vielleicht auch dann auch aus Vermietersicht. Die arbeiten ja sicherlich auch mit dem Messdienstleister zusammen. Ne? Mhm. Also, und das sind halt die Informationen, die man von dem Messdienstleister bekommt. Ich persönlich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass die, ich sag mal, nachträglich korrigiert wurden, die monatlichen Verbräuche. Eigentlich sollte das nicht passieren. Was man natürlich immer machen kann, man kann ja, meistens sind die Zähler, also wenn die in der Wohnung sind, dann sind die meistens irgendwie auch einigermaßen zugänglich, dass man mal da selber einen Blick drauf werfen kann. So kann man das vielleicht dann auch nochmal selber vergleichen. Aber per se, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil ich sag mal, die Messdienstleister tun da, glaube ich, das Beste, was sie da machen können. Aber offensichtlich klappt das noch nicht überall.
Und hier haben wir einen Hörer, der hat keinen Internetzugang. Müsste er über Telefon oder Briefpost über seine Verbräuche informiert werden?
Das müsste er eigentlich schon. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man kein Internet hat, da einen Weg zu finden, die Informationen zu übermitteln.
Und das Problem der Kosten, ne?
Ja, ja, das Problem der Kosten, das ist, die Bundesregierung hat es sich eben auch so vorgestellt, dass es in aller Regel digital geschieht. Und es ist, haben wir vorhin schon mal angesprochen, wenn es per Post geschieht, dann entstehen leider sehr hohe Kosten. Und die darf der Vermieter in dem Fall aber auch umlegen dann, wenn der Mieter nicht digital erreichbar ist.
Mhm. Müssen Mieter die Montage fernablesbarer Zähler dulden, Herr Wall?
Ja, das ist ausdrücklich auch in der Heizkostenverordnung geregelt. Hin und wieder gibt es Bedenken wegen der Funkwellen, die schädlich sein sollen. Aber auch da gibt es eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, der gesagt hat, nein, das ist medizinisch-wissenschaftlich nicht belegt. Und mit dem Einwand darf man sich nicht dagegen zur Wehr setzen.
Okay, aber was kann man im Rahmen dieser Montage alles umlegen und was nicht auf die Mieter?
Naja, das, die Einbaukosten an sich sind nicht umlegefähig, aber die Geräte können entweder gekauft werden, dann darf der Vermieter nichts umlegen, aber er kann sie auch anmieten. Mhm. Aber wenn er, und die Kosten sind dann umlegbar, aber dann muss der Vermieter die Mieter vorher darüber informieren, dass die Geräte angemietet werden sollen und die Kosten mitteilen. Mhm. Und da haben die Mieter ein Widerspruchsrecht. Wenn die Mehrheit der Mietparteien innerhalb eines Monats widerspricht, dürfen die Anmietungskosten nicht umgelegt werden.
Also er muss dann die Zähler kaufen?
Er muss, darf dann zumindest darf anmieten, aber die Kosten nicht umlegen. Mhm. So wäre es korrekt.
Ach so.
Das Problem ist aber, dass auf dieses Widerspruchsrecht nicht hingewiesen werden muss. Und deshalb kennen die Mieter dieses Recht auch in aller Regel nicht. Das ist der einzige Fall, den ich kenne, in dem ein Verbraucher auf ein Widerspruchsrecht nicht hingewiesen werden muss.
Wenn jetzt gesetzeswidrig neue Zähler doch nicht fernablesbar sind, neue Zähler muss man immer wieder betonen, ne? Also was in den Wohnungen im Augenblick ist, darf bleiben bis Ende 2026. Dann hat auch die Mieterseite ein Kürzungsrecht, richtig?
Dann hat die Mieterseite, nochmal Dietmar Wall vom Mieterbund, ein Kürzungsrecht, und zwar in dem Fall sogar 3+3. Das heißt, ich habe 3% Kürzungsrecht, weil keine fernablesbaren Geräte eingebaut wurden. Mhm. Und wenn es keine fernablesbaren Geräte gibt, dann ist auch eine monatliche Verbrauchsinformation nicht umsetzbar. Und dann habe ich nochmal 3% obendrauf, also insgesamt 6%. Auf die berechneten Heiz- und Warmwasserkosten, wenn die Jahresabrechnung kommt für dieses Jahr.
Neue Geräte müssen dann auch zusätzliche technische Kriterien erfüllen. Da kommt dieser Begriff Smart Meter Gateways, Zusammenspiel mit Geräten anderer Hersteller, ins Gespräch. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, per Handwerk oder Herr Hab?
Das bedeutet grundsätzlich, dass diese Geräte erstmal relativ viel können und auch untereinander kommunizieren können mit einem entsprechenden zentralen Gerät von mir aus, welche das Ganze steuert, Smart Metering und das Datenformat, welches diese Geräte erfassen oder weitergeben, das muss so gestaltet sein, dass es für alle Geräte lesbar ist. Also müssen andere Hersteller die entsprechenden Daten anderer von Geräten anderer Hersteller auch verarbeiten, interpretieren und lesen können.
Und wir haben ja im Augenblick das Problem, dass wir da 3 oder 4 große Oligopolisten auf dem Markt haben bei den Messdienstleistern. Wenn dann alle Geräte aller Hersteller miteinander zusammenpassen können, ist das ein Vorteil, Herr Wall?
Ja, die Idee dahinter steckt, und das hat das Bundeskartellamt auch mal angemahnt und ist jetzt umgesetzt worden. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass der Vermieter leichter die Abrechnungsfirma wechseln können soll. Dass er dann mal eine andere wählt, die vielleicht preiswerter ist. Denn die Tendenz der Vermieter, mal darüber nachzudenken, eine andere Abrechnungsfirma zu beauftragen, ist eher schwach ausgeprägt.
Ja gut, es ist ja auch ein Aufwand, ne? Und das,
wie genau, gesagt, vielleicht ja, die ja. Vermieter sich da nochmal zu erläutern, ja. Ist es tatsächlich so. Also zum einen, meistens geben sich die großen Anbieter jetzt gar nicht so ganz viel. Die sind relativ bei den Preisen und bei den Leistungen nah beieinander. Da kann es natürlich dann feine Unterschiede geben. Aber früher war es tatsächlich so das Problem, dass die tatsächlich dann also in der Regel gesagt haben, naja, wenn sie zu uns wechseln, bauen wir erstmal die neuen Zähler ein. So. Und das sind natürlich erhebliche Kosten, die so ein Wechsel, also aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich nicht sehr attraktiv machen. Und da ist es natürlich jetzt schön, wenn diese Smart Meter oder wenn die fernablesbaren Geräte dann über dieses Smart Meter Gateway dann alle auch wirklich interoperabel sind, sodass man wirklich sagen kann, okay, der eine Messdienstleister, also ich muss die Geräte nicht tauschen, sondern die Geräte, die vorhanden sind, funktionieren auch mit dem neuen Messdienstleister. Also das ist schon ein großer Vorteil, der da in das Gesetz reingebracht wurde.
Und vielleicht ein bisschen mehr Wettbewerb auch bringt. Wir haben einen Hörer aus Berlin, den ich begrüße. Einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Wir haben elektronisch auslesbare Ablesegeräte bekommen. Vorher waren diese Verdunstungsröhrchen installiert. Und in der Abrechnung konnte man feststellen, dass jedem dieser Heizkörper neue Faktoren zugeordnet wurden, die sehr gravierend sich von den alten Faktoren unterschieden. Gibt es dafür eine Erklärung, eine Dokumentation und eine Nachweispflicht?
Herr Handwerk.
Eine Erklärung gibt es insofern, als dass dieser Faktor sich von Gerät zu Gerät immer unterscheidet. Es wäre jetzt ungewöhnlich, wenn die Faktoren gleich geblieben wären, muss man sagen. Wie gravierend jetzt die Abweichung ist, kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen oder ob das gerechtfertigt ist. Aber dass da jetzt ein anderer Wert steht, ist eigentlich nachvollziehbar.
Herr Wall, haben Sie eine Empfehlung, falls da jetzt plötzlich ganz andere Abrechnungswerte rauskommen?
So ist es. Ja, das Thema ist sehr schwierig zu handhaben. Ist so auch so ein bisschen Buch mit 7 Siegeln, dass der jeweilige Heizkostenverteiler, also dass der Zähler, muss immer auf den Heizkörper abgestimmt werden, auf die Leistung des Heizkörpers und wie gut die Wärme übertragen wird. Und da haben die Abrechnungsfirmen, die großen, haben da Listen mit Hunderten und Tausenden von verschiedenen Arten von Heizkörpern. Und das muss dann korrekt abgestimmt sein und erfasst sein. Aber wenn man da Fehler nachweisen will, dann braucht man auch letztlich auch wieder einen Fachmann. Das habe ich sonst keine andere Idee.
Ja. Darf ich da nochmal nachfragen? Wenn Sie sagen, dass jeder Heizkörper, der natürlich spezifisch unterschiedlich ist, über Alter und Größe etc., hat natürlich einen Faktor, der korrespondiert mit der Ablese-Logik, mit der Messlogik. Aber darüber muss es doch eine vernünftige Dokumentation geben, sodass man sagt, wenn ich einen Heizkörper habe mit den Maßen XY, dann hatte der, als wir die Verdunstungsröhrchen hatten, den Faktor 1. Und jetzt, wo wir eine elektronisch auslesbare Messung haben, hat er den Faktor 2,5. Sowas muss es doch geben. Ich kann da nicht allen Kunden irgendwas zuordnen und sagen, lebt damit, egal was rauskommt.
Ja, ich denke auch, das muss dokumentiert sein. Und diese Umrechnungsfaktoren, da gibt es übrigens 2 verschiedene technische Wege, wie das umgesetzt wird. Er wird entweder direkt im Heizkostenverteiler einprogrammiert Oder es wird nicht einprogrammiert bei der sogenannten Einheitsskala und dann findet man das nachträglich in der Abrechnung dann wieder. Dann steht in der Abrechnung nochmal der Ablesewert und wird dann nochmal multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor. Und bei dem erstgenannten Fall ist das nicht so. Mhm. Aber das zu überprüfen, dann fragen Sie den Vermieter mal, wo diese Umrechnungsfaktoren dokumentiert sind. Da hätten Sie auch das Recht, zur Überprüfung der Abrechnung da mal Einblick zu nehmen in die Unterlagen.
Und ansonsten besteht die große Empfehlung, dass man sich mit den Verbraucherzentralen und mit dem Mieterbund vielleicht in Verbindung setzt, wenn tatsächlich diese Abrechnung da ganz ungleich ausfällt im Vergleich zu den Vorjahren. Ich habe jetzt noch ein weiteres Thema, was ich gerne ansprechen möchte. Bedanke mich bei dieser für den Hörer aus Berlin für diese Frage. Die Dezember-Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden, die ist ja häufig auf dem Vermieterkonto gelandet, beziehungsweise beim Vermieter wurde dann der Abschlag nicht abgebucht. Wie wird sowas dann vermietertechnisch behandelt, Herr Wall?
Ja, eigentlich so, dass eben diese Vorauszahlung für Dezember in der Abrechnung auch entsprechend nicht auftaucht. Das ist eigentlich schon alles. Also in der Abrechnung, die jetzt für 2022 eingehen wird oder vielleicht schon eingegangen ist, muss ich das prüfen, ob für Dezember der Abschlag dann auch entsprechend weggefallen ist.
Mhm. Herr Happ, haben Sie noch eine Empfehlung aus Vermietersicht, wie man sowas abrechnet, wo man achten sollte, worauf man achten sollte?
Also tatsächlich ist das relativ einfach. Also ich habe als Vermieter entweder tatsächlich, dass ich die Dezember-Vorauszahlung nicht leisten musste oder ob das teilweise wird das auch anders errechnet, erst ab der Jahresrechnung. Auf jeden Fall die Jahresabrechnung, die ich von meinem Gasversorger bekomme, die fällt halt einfach niedriger aus, weil den Teil, der da entlastet wird, den trägt die Bundesregierung. Und dementsprechend, da ich eine niedrigere Rechnung von dem Gasversorger oder Energieversorger, wer auch immer das dann ist, bekomme, gebe ich dann natürlich in der Abrechnung auch einfach nur den niedrigeren Wert weiter. Weil das ist das, was ich bezahle und ich gebe ja immer nur das weiter, was ich als Vermieter an die Versorger zahle.
Neue Verbrauchserfassung. Dazu begrüßen wir einen weiteren Hörer. Ich glaube, es ist ein Hörer, ja? Guten Tag.
Ja, Neubert, guten Tag.
Legen Sie los, Herr Neubert.
Ja, eine Frage. Ich habe also eine Einliegerwohnung, die ich vermiete und habe mit den Vermietern immer einen pauschalen Mietvertrag über Verbräuche. Ich habe keine Zwischenablesungen, weder Gas noch Strom. Muss ich das ändern? Das ist meine Frage. Oder kann ich das weiter über eine pauschale Abrechnung einfach machen?
Herr Happ, Herr Wall?
Ja, ne, das können Sie so lassen. Die Heizkostenverordnung sieht eben vor, dass für diese Einliegerwohnung eine Ausnahme besteht. Das heißt, Sie können vereinbaren, dass nicht nach Heizkostenverordnung abgerechnet wird und eine andere Regelung treffen. Also das ist dann zulässig. Das können Sie so lassen, ja.
Ist das im Rahmen dieser grundsätzlichen Ausnahmen, die es gibt für Einfamilienhäuser, wo der Eigentümer wohnt und außerdem eine Einliegerwohnung noch vorhanden ist? Also maximal zwei Wohnungen?
Ja, genau. Das versteht man unter Einliegerwohnung. Also ein Zweifamilienhaus, eine Wohnung wird vom Vermieter bewohnt und die andere Wohnung ist vermietet. Das ist dann für die sogenannte Einliegerwohnungen gilt diese Sonderregelung.
Genau, als Zwischenfrage, ab wann muss eine Verbrauchserfassung stattfinden? Ab wie viel Einheiten?
Wenn diese Ausnahme nicht greift. Also das ist diese eine Ausnahme, die da ist. Ich meine, wenn Sie jetzt ein Einfamilienhaus vermieten, dann fallen natürlich, da müssen Sie da ja auch nichts Großartiges abrechnen, weil Sie müssen ja nichts verteilen. Sämtliche Kosten fallen bei dieser einen Partei an. Und dann gibt es halt noch diese Ausnahme für diese Einliegerwohnung. Das heißt, wenn ich als Vermieter da selber mit drin bin. Aber ansonsten muss ich grundsätzlich eigentlich immer abrechnen.
Also so wie ich im Grunde genommen zwei Einheiten vermiete, muss differenziert werden bei der Verbrauchserfassung.
Ja, immer wenn ich eine Zentralheizung habe, muss ich auch entsprechend dann nach Heizkostenverordnung abrechnen, wenn diese Ausnahmen nicht bestehen. Ja.
Alles klar. Vielen Dank soweit. Diese Frage wäre beantwortet. Ich danke für die Frage und übergebe an Thomas Meinhardt vom Hörertelefon.
Ja, eine Frage, die ganz oft in verschiedenen Wohnungsarten gestellt wurde. Der Gasversorger rechnet direkt mit dem Mieter oder Eigentümer oder wem auch immer ab, also jemals, der beliefert wird. Wie wird da die CO2-Abgabe berechnet?
Die CO2-Abgabe wird da im Prinzip ähnlich berechnet wie bei einer Zentralheizung. Der Unterschied ist natürlich nur, dass der Bewohner die Berechnung durchführt und dann auch das Recht hat, dem Vermieter eine Rechnung zu schreiben über den Anteil der CO2-Kosten. Der Bewohner erhält ja direkt vom Versorger seine Brennstoffkostenabrechnung, Brennstoffmengenabrechnung. Und in Zukunft stehen in diesen Abrechnungen bereits die Mengen in CO2 drin, in Kilogramm pro Jahr. Und dieser Wert muss durch die jeweilige Wohnfläche geteilt werden. Und mit diesem Kennwert gehe ich dann in das sogenannte Stufenmodell. Das kann ich im Internet googeln, Stufenmodell CO2, dann bekomme ich diese Tabelle wahrscheinlich oder ich lade das offizielle Gesetz aus dem Internet runter, um zu sehen, in welcher Stufe ich eingeteilt bin mit meinem Kennwert. Und dazu gehört dann bereits die Verteilung in Prozent, vielleicht 40, 60, wie eben schon angesprochen.
Ja, gut, dass wir das nochmal ansprechen. Das sind die sogenannten Selbstversorger, also Mieter, die selbst einen Vertrag mit dem Gasversorger haben, für Warmwasser oder für Beheizung oder für beides. Und die müssen sich tatsächlich selber kümmern. Die müssen selber rechnen und die müssen ihren Anspruch gegenüber dem Vermieter geltend machen, also den Anteil, den der Vermieter zu tragen hat. Und nochmal die Empfehlung vom Vorhin möchte ich nochmal aufgreifen. Dazu wird es oder gibt es schon Berechnungshilfen im Internet. Man muss also nicht groß rechnen, sondern nur die Werte aus der Abrechnung des Gasversorgers nehmen und dort eingeben. Und dann bekommt man als Ergebnis das, was der Vermieter zu tragen hat. Und das macht man dann, seinen Anspruch muss man gegenüber dem Vermieter dann auch durchsetzen.
Spielt dabei der Energiepass, der Energieausweis für das Haus, für die Wohnung eine Rolle?
Nein, der Energieausweis spielt keine Rolle. Es wurde diskutiert im Rahmen dieses Gesetzes, die Einstufung jeweils an den Stufen im Energieausweis vorzunehmen. Das ist nicht passiert. Auf Bundesebene wurde das abgelehnt. Die Einstufung erfolgt nach einem eigenen System.
Nach dem Verbrauch, das ist eben ganz wichtig, also am realen Verbrauch orientiert. Nächste Frage.
Die nächste Frage kommt zum hydraulischen Abgleich. Für welche Heizungsarten ist er notwendig? Also zum Beispiel Zweifamilienhaus, Wärmepumpe ist ein Beispiel. Gaszentralheizung für viele Wohnungen oder Fernwärme. Das sind so die Beispiele, die wir vorliegen haben.
Vielleicht nochmal Handwerk?
Ja, also für alle die genannten Beispiele ist ein hydraulischer Abgleich sinnvoll. Es geht nicht unbedingt um die Erzeugung der Wärme mit einem bestimmten Brennstoff, wie man so schön sagt, da kann man ja auch die Wärmepumpe dazu zählen, sondern es geht um die Verteilung der Wärme im Gebäude zu den Heizkörpern, also mit dem Heizmedium Wasser, sogenannte wassergeführte Systeme. Das kennen die meisten Menschen. Es fließt Wasser durch die Heizkörper. Und Heizkörper, durch die Wasser fließt, die können hydraulisch abgeglichen werden. Notwendig, wie das eben formuliert wurde, ist das, das haben wir heute auch schon angesprochen, tatsächlich nur für größere Gebäude mit mindestens 6 Wohneinheiten nach jetzigem Entwurf. Aber sinnvoll ist es sicherlich auch für kleinere Gebäude.
Und auch bei Fernwärme?
Ja, natürlich. Fernwärme ist ja auch an wassergeführte Systeme angeschlossen, im üblichen Fall. Die sogenannte Fernwärme hat ja eine Übergabestation, das ist ein Wärmetauscher, die Fernwärmeleitung, die in der Straße liegt und besonders heiß ist, wird an so einen kleinen Wärmetauscher am Haus angeschlossen und von dort wird halt ein erwärmtes Medium ins Haus geführt und von dort an die Heizkörper weitergegeben, in denen auch Wasser fließt.
Unsere Verwalterfirma sagt, die gesetzliche Pflicht greift bei Fernwärme nicht.
Ich zitiere
eine E-Mail.
Ja.
Okay. Das würden wir so nicht sehen. Allerdings kennen wir noch keine juristischen Urteile dazu, unter anderem deswegen, weil der Entwurf ja noch nicht offizielles Gesetz ist, sondern noch diskutiert wird.
Ja, das ist wahrscheinlich gemeint. Also es gibt ja diese eine Verordnung mit den 17 Silben, die ausgesprochen hat. Nach der ist erstmal nur vorgeschrieben für Gasheizungen und das andere für andere Heizungen, für auch Fernwärme, das ist noch nicht umgesetzt. Das ist für Anfang nächstes Jahr erst vorgesehen.
Das ist richtig, ja.
Man muss natürlich nicht pauschal jetzt bei jeder Heizung so einen hydraulischen Abgleich durchführen. Es gibt ja durchaus auch Systeme, die schon mal hydraulisch abgeglichen worden sind. Und wenn sich da in der Zwischenzeit nichts verändert hat, dann ist natürlich auch ein erneuter hydraulischer Abgleich nicht erforderlich.
Genau.
Wie oft muss der gemacht werden? Also einmal, ein einziges Mal? Und wenn das System?
Also einmal, wenn das System so bleibt, wie es ist, dann reicht dies einmal aus, weil dann ist es hydraulisch abgeglichen.
Muss der Mieter oder Eigentümer dafür zu Hause sein?
Jein, also man muss natürlich die Thermostate an den jeweiligen Heizkörpern individuell einstellen und natürlich dann auch ins Gebäude rein.
Also es muss schon also jemand...
in der Regel ja.
Die Fachleute müssen ins Gebäude, müssen Zugang haben, ja.
Und in die Räume, nicht
ja,
nur
genau.
ins Gebäude.
An jeden einzelnen Heizkörper müssen die ran, weil da der Thermostat getauscht wird. Die werden vorab eingestellt und dann wird der alte demontiert, der neue wird dann eingeschraubt. Der Voreingestellte.
Ich sage nochmal den Namen von der Verordnung. Die Abkürzung ist NSIMIMAV. Ich weiß nicht, ob man so ausspricht. Und dahinter steht dass der Begriff Mittelfristen Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Bitte, nächste Frage.
Wir haben einen Fall in Sachsen. Da ist ein sehr altes Haus. Die Nettomiete ist aufgrund der Lage und der Ausstattung sehr, sehr gering. Wenn da jetzt ablesbare Heizkörper, Messgeräte eingebaut werden, dann entstehen da immense Kosten. Eine Wohnung ist Gewerbe, eine steht sogar leer im Moment. Wie ist es in solchen Fällen, diese Altbauten? Muss man da wirklich fernablesbare Geräte einbauen?
Herr Wall, wie halten Sie es aus Mietersicht?
Ja, da besteht auch die Pflicht besteht grundsätzlich auch. Es gibt Ausnahmen nach der Verordnung, wenn das, was es kostet, nicht durch Einsparungen wieder reingeholt wird, auch innerhalb von 10 Jahren. Aber gerade in so einem alten Gebäude sind doch die Heizkosten in der Regel dann recht hoch. Und da lohnt es sich in der Regel doch schon, diese Geräte einzubauen.
Damit also, ein besseres Bewusstsein existiert für den Verbraucher.
Ja, es soll ja ein Sparanreiz gegeben werden. Jeder Mieter weiß, mein Verbrauch wird abgerechnet. Und das ist ja der Sinn der Verordnung dann auch.
Also das Haus ist wohl gedämmt worden, aber der Vermieter sagt, die Kosten sind so immens und meine Miete ist so niedrig. Und wenn ich jetzt dann noch Verluste mache, dann kriege ich noch mit dem Finanzamt Ärger, weil die sagen, das ist dann keine Mieteinnahme mehr. Also da dreht sich die Sache so ein bisschen im Kreis.
Ja, mit der Nettomiete hat das nichts zu tun. Man muss gucken, wie hoch sind die Heizkosten. Das ist der Vergleichsfaktor dann sozusagen, den ich heranziehen muss.
Ich habe noch eine
Mit der Nettomiete hat es ja schon was zu tun, weil das ist natürlich das Geld, was dem Vermieter für die Investition zur Verfügung steht. Ne? Also der versucht das ja, also der muss ja über die Einnahmen das auch irgendwie finanzieren können. Also hat
ja, aber diesen natürlich Ansatz wählt die Verordnung nicht.
Ne? Nee, da haben Sie recht, wählt die Verordnung nicht, aber es hat natürlich Auswirkungen für den Vermieter, ob sich das dann tatsächlich, wie sich das für ihn wirtschaftlich darstellt. Ich stimme aber zu, grundsätzlich muss man das machen, da wird man nicht drum rumkommen. Es sei denn, man könnte vielleicht noch mal schauen, gerade so bei Altbauten kann es auch sein, ob das technisch möglich ist. Also es bringt natürlich nichts, wenn man irgendwie fernauslesbare Zähler einbaut, aber das Funksignal gar nicht aus dem Haus rauskommen kann.
Ne? Ja.
Solche Fälle, ja. Ausnahme kann es
ja,
noch geben.
Ja. Mhm.
Also das wäre vielleicht noch mal so ein Ansatzpunkt, dass man mal guckt, ob das technisch überhaupt möglich bzw. sinnvoll ist, das da einzubauen.
Eine Hörerin berichtet, sie wohnt in einem 6-Parteien-Haus, liest regelmäßig die Sachen ab, beziehungsweise holt sie sich per Internet. Die anderen im Haus machen das nicht. Und sie sagt, sie liegt immer über dem Durchschnitt, hat aber jetzt keine Vergleichsmöglichkeit. Sie spart sehr stark. Die Heizungsanlage ist wohl auch nicht so auf dem neuesten Stand. Sie wohnt aber unterm Dach. Mhm. Und jetzt weiß sie überhaupt nicht mehr, was sie tun soll. Die Firma Techem ist so grundsätzlich für sie überhaupt nicht erreichbar. Sie wird immer nur weiter verwiesen. An wen wendet man sich? Der Vermieter ist natürlich mit im Boot, aber der hat ja wiederum die Ablesefunktion an Techem übertragen. Mhm. Also,
ich glaube,
tun?
Das ist eine Frage an den Mieterbund.
Ja, mein Ansprechpartner ist eigentlich immer der Vermieter. Das ist mein Vertragspartner und die Abrechnungsfirma ist dann Vertragspartner des Vermieters. Das heißt, wenn der Vermieter mit meiner Frage nicht weiterkommt, muss er sich seinerseits an die Abrechnungsfirma wenden. Und zu dem Fall muss man klar sagen, ja, die Dame hat jetzt einen sogenannten Lagenachteil. Das heißt, sie muss für ihre Wohnung mehr heizen, weil eben unter dem Dach schlechter gedämmt ist. Da ist eben, es ist ein Lagenachteil und den muss man so akzeptieren. Der wird möglicherweise durch die Grundmiete ausgeglichen. Vielleicht zahlt sie weniger pro Quadratmeter als die anderen Mieter im Haus, aber grundsätzlich muss man das dann eben so hinnehmen. Da kann man keine Einwendung erheben gegen die Abrechnung.
Herr Handmerk, Sie wollten ergänzen.
Ich wollte noch ergänzen, wir als Verbraucherzentrale, andere Akteure natürlich auch, bieten Hilfe dabei an, die Heizkostenabrechnung zu prüfen, wie wir eben schon angesprochen haben. Mit dem Lagenachteil hat der Kollege natürlich recht. Und hinzuweisen ist da noch darauf, dass für Bewohner unterm Dach besonders gilt, zu prüfen, ob denn da die darüberliegende Decke ausreichend gedämmt ist. Ich sag mal so einen Daumenwert mit 12 Zentimetern vielleicht. Oder alternativ das Dach selbst. Wenn beides nicht der Fall ist, dann hat der Vermieter eine Pflicht missachtet, denn es besteht die Pflicht, die Gebäudeteile über der letzten Wohnung zu dämmen. Das kann man als Vermieter vielleicht mal schauen. Diese Pflicht besteht schon sehr lange. Es gibt aber viele Fälle, in denen das noch nicht passiert ist. Das kann ich bestätigen.
Was ist bei modernen Digitalzählern, die sowohl fernablesbar, aber natürlich auch vor Ort ablesbar sind? Und bei uns, so heißt es in einer E-Mail, macht das keine Firma, sondern der Vermieter selber und natürlich auch die Mieter. Wie läuft es dann mit der Berechnung?
Herr Happ, vom Haus und Grund.
Das eine ist ja erstmal die Ablesung, dass ich die Werte dann bekomme. Wenn das der Vermieter selber macht, dann oder die Mieter das machen und dem Vermieter melden, dann fallen zumindest dafür schon mal keine Kosten bei den Energiedienstleistern an. Und dann ist natürlich noch die Frage, wer die Heizkostenabrechnung macht, ob das der Vermieter selber auch macht. Wenn er das auch macht, dann haben die Mieter natürlich auch einen großen Vorteil, weil auch dafür keine Kosten bei den Energiedienstleistern anfallen. Problematisch ist jetzt allerdings, sind diese Informationspflichten, weil ich muss da halt immer auf so Durchschnittsverbräuche hinweisen. Und als normaler privater Vermieter habe ich diese Werte nicht. Das ist oft diese Knackfrage, dass ich tatsächlich aufgrund dieser Vergleichswerte, die ich angeben muss, das eigentlich viele nicht mehr selber machen können.
Ich hätte noch einen Hinweis in Sachen Informationspflicht. Ein Hörer schreibt uns, dass er bei einer Hausverwaltung arbeitet und kann uns mitteilen, dass bei den meisten Ablesefirmen eine entsprechende Rubrik Dezemberhilfe auf der Heizkostenabrechnung ausgewiesen wird, wenn man dies als Eigentümer oder Eigentümervertreter angegeben hat. Das heißt, diese Aussage, dass die Dezemberhilfe gezahlt worden ist und eingeflossen ist, erscheint dann bei jedem Mieter auf der Einzelabrechnung.
Bitte schön. Die Abrechnung ist so kompliziert, dass man als Rentner da gar nicht mehr richtig mitkommt. 23 DIN A4 Seiten, schreibt ein Hörer aus Berlin. Die soll ich mir runterladen und durchlesen und dann auch noch verstehen und bearbeiten. Also da ist er technikaffin, aber doch überfordert. Also sind die Anbieter nicht verpflichtet, auch einfachere Sachen zu verteilen und nicht nur vielleicht übers Internet, sondern auch per Post?
Das sind sie eigentlich nicht. Das kann man so generell nicht sagen. Die Heizkostenabrechnung ist derzeit relativ kompliziert. Was ein bisschen unschön ist für die Verbraucher, das ist durchaus richtig. 23 DIN A4 Seiten klingt jetzt nach sehr, sehr viel. Möglicherweise ist da noch ein Anhang dabei mit allgemeinen Geschäftsbedingungen oder solche Dinge. Das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen. Die Abrechnung selber sollte eigentlich nicht so umfangreich sein.
Wir haben noch
also
eine
problematisch ist ja vielleicht auch, dass wir jetzt in den letzten Jahren halt CO2-Aufteilung, Informationspflichten, Dezemberhilfe, dann zukünftig jetzt auch noch sonst die Gaspreisbremse. Es wird halt immer mehr Informationen in diese Heizkostenabrechnung reingepackt und dadurch werden die natürlich komplizierter. Nicht nur für den Mieter, dass er die versteht, sondern auch für den Vermieter, dass er die erstellt. Und deswegen, da kann ich nur zustimmen. Das ist, wir haben irgendwann jetzt so einen Punkt erreicht, wo man tatsächlich sagt, gerade auch als Vermieter, ich kriege es halt einfach nicht mehr hin und deswegen kommen jetzt die Energiedienstleister ins Spiel und die versuchen das natürlich so, ich sag mal so, nutzerfreundlich wie möglich zu machen, die müssen sich aber auch an die gesetzlichen Vorgaben halten und die sind halt kompliziert.
Die Lüftungsverhalten oder das Lüftungsverhalten ist für viele Mieter ein Problem, es ist auch ganz unterschiedlich. Kann ein unterschiedliches Lüftungsverhalten, Hinweis gekippte, dauerhaft gekippte Fenster, die Berechnung bei den modernen Geräten beeinflussen? Oder wird dann, wenn das Fenster dauerhaft gekippt ist, auch am Heizkörper, weil der dann mehr Wärme produzieren muss, berechnet oder nicht mitberechnet, weil er vielleicht auch aus ist?
Ja, Dietmar Wall vom Mieterbund. Ja. Nein, das bewirkt natürlich einen Mehrverbrauch. Das gekippte Fenster führt dazu, dass es auch kälter ist und dann das Thermostatventil dreht mehr auf und das registriert der Heizkostenverteiler, also der Zähler auch. Es gibt in besonderen Fällen gibt es den Fall, dass das Thermostatventil zumacht, wenn es sehr kalt ist. Aber im Schlafzimmer nachts im Winter kann es schon mal sein, dass das Thermostatventil dann zumacht. Aber ansonsten führt das natürlich zu einem Mehrverbrauch, den man dann bezahlen muss.
Und das Problem ist, dass die ganzen Fensterleibungen und Wände auskühlen und es relativ lang dauert, bis alles wieder aufwärmt. Also ganz klare Empfehlung, immer nur Stoßlüften.
Stoßlüften oder Querlüften wird sogar empfohlen. Das heißt, gegenüber Tür weit auf und gegenüber Fenster auch auf. Dann ist man noch schneller durch mit Lüften. So.
Genau.
Ja, maximal.
Wenn trotzdem der Verdacht besteht, dass der Messwert falsch ist, weil das Gerät falsch eingebaut ist, weil es nicht das richtige Gerät ist. Gibt es unabhängige Stellen, die dann auch die Arbeit der Ablesefirmen überprüfen? Wohin kann man sich wenden, wenn man dann auch bei den Ablesefirmen oft keinen richtigen Kontakt bekommt? Sind Heizungsbauer in der Lage, das zu kontrollieren zum Beispiel?
Das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob jeder Heizungsbauer das kann oder ob es auch dessen Aufgabe sein soll. Die Stellen, die Sie unterstützen bei der Prüfung der Heizkostenabrechnung, sind neben uns der Verbraucherzentrale. Auch Mietrechtsberatungen, die dann vielleicht der zweite Schritt sind. Oder noch einen Schritt vorher kann man auch seinen Anspruch geltend machen, gegenüber den Vermietern Einsicht zu bekommen in die zahlreichen Informationen, die da dahinter stecken. Wenn einem jetzt nicht klar ist, wo irgendwelche Werte herkommen, hat natürlich auch der Vermieter eine Informationspflicht, das darzulegen. Also wenn es wirklich unplausibel wirkt, kann man das schon prüfen lassen durch verschiedene Stellen.
Hintergrund der Frage war, dass da viel geändert wurde, neu eingebaut wurde und damit überhaupt keine Vergleichswerte mehr bestehen. Muss man dann also einfach die Sache aussitzen und ein Jahr abwarten, bis man dann Vergleichswerte hat?
Wenn wir jetzt von diesen Messgeräten sprechen, ist es ja so, dass der Verbrauch in Kilowattstunden über den Daumen ungefähr gleich geblieben sein sollte. Und den Verbrauch in Kilowattstunden seiner Wohnung, der kann ja nach wie vor ausgerechnet werden aus der Heizkostenabrechnung mit wenigen Grundrechenschritten. Und über den Weg hat man dann schon die erste Vergleichsmöglichkeit. Ne? Die Wärmeeinheiten, die ominösen, die diese Zähler ermitteln, die können natürlich völlig anders aussehen.
Gibt es noch eine Empfehlung von den Berlinern, Herr Happ oder Herr Wall?
Tatsächlich ist es halt, wenn jetzt nur die Zähler getauscht wurden und nicht noch was an der Heizung gemacht wurde oder das Haus gedämmt wird oder sowas, dann dürfte ja tatsächlich, also nur der Zählertausch ändert ja den Verbrauch nicht. Ne? Also das, deswegen, da muss man dann auch schon einfach mal gucken. Dann kann man tatsächlich mit der Heizkostenabrechnung dann gucken, da sollten ähnliche Werte rauskommen. Die können sich natürlich aufgrund der gestiegenen Preise, kann sich das natürlich nochmal ändern. Aber per se sollte das durchaus schon noch vergleichbar sein. Weil wenn sich das Nutzerverhalten nicht geändert hat, wenn man jetzt mal die Preisänderungen rausrechnet, hat sich ja nichts geändert, müsste eigentlich alles so sein wie vorher.
Ich habe noch eine ganz andere Frage. Hat der Vermieter eine Mitteilungspflicht über den Vertrag, über den Versorgungsvertrag, über die Höhe der Preise bei Gas, bei Strom?
Das ist jetzt also auch tatsächlich mit diesen neuen Verordnungen und beziehungsweise im Rahmen der Gaspreisbremse bin ich tatsächlich dazu verpflichtet, den Mieter auch darüber zu informieren bei den Preisänderungen beziehungsweise die relevanten Informationen für die Gaspreisbremse. Also auch gerade diese Informationen, wie hoch ist der Gaspreis, welchen Anteil übernimmt die Bundesregierung davon, diese Pflicht bestehen durchaus.
Ich habe als Mieter immer das Recht, zur Überprüfung der Abrechnung einen Termin beim Vermieter zu verlangen und dann die Unterlagen einzusehen. Und dann kann ich das näher prüfen, kann auch Fotos machen und das auch mal prüfen lassen bei der Verbraucherzentrale oder beim Mieterbund. Dieses Recht habe ich auf jeden Fall immer.
Und ich darf auch verraten, dass den Mieter, den Sie ganz am Anfang hier in dieser Sendung gehört haben, dass er gesagt hat, es würde ihm mehr helfen, anstatt reine Verbrauchswerte zu sehen, wenn er wüsste, wie hoch der Gaspreis beim Versorger ist, wie sich dieser Preis verändert hat und wie das Ganze umgerechnet in Euro sich auswirkt. Soweit der Marktplatz heute mit Gerold Happ von Haus und Grund, Dietmar Wall vom Deutschen Mieterbund, von Christian Handwerk von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.